Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
Lippen, Kiefer, Gaumenspalten zählen zu den häufigsten angeborenen Fehlbildungen. Sie können natürlich das äußere Erscheinungsbild prägen, aber auch die Atmung, die Nahrungsaufnahme, das Sprechen und das Hörvermögen stark beeinträchtigen. Was kann man tun? Wie ist das behandelbar? Das ist unser Thema heute in einer neuen Folge der digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich begrüße ganz herzlich hier heute Privatdozent Dr. Dr. Henning Hanken. Er ist seit Januar Chefarzt der Abteilung für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie in der Asklepios-Klinik Nord-Heidberg. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Ja, ich habe schon gesagt, es gehört zu den häufigsten angeborenen Fehlbildungen. Wann stellt man sowas fest, so eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte?
Ja, das ist unterschiedlich bei den meisten, bei unserer sehr entwickelten Medizin. Die meisten sind ja eigentlich in der letztendlich Ultraschallvorsorge, auch bei ihrem Frauenarzt, beim Gynäkologen. Und dann wird es meistens da schon auffällig, weil die Ultraschalldiagnostik mittlerweile so weit ist, dass sie das sehr früh erkennen können.
Das heißt, in welcher Woche ungefähr weiß man das?
Meistens sechster Monat spätestens können die das auch schon sehen, die Kollegen dort. Mhm. Und dann werden die Eltern meistens zu uns schon zur Erstberatung geschickt, um dann halt zu schauen, was kann man dann nach der Geburt mit dem Kind machen. Das ist für uns eigentlich immer ein sehr guter Zeitpunkt. Wir können dann die Eltern auch dort Ängste nehmen. Natürlich ist sowas mit Ängsten verbunden. Das hat man sich wahrscheinlich dann, bevor man schwanger geworden ist, sozusagen nicht so vorgestellt.
Man wünscht sich ja, dass alles reibungslos läuft und wenn das dann entdeckt wird, klar.
Ja, letztendlich ist das für uns sehr, sehr ein guter Zeitpunkt, einfach auch Ängste dort zu nehmen, die Eltern einzuholen und dann halt aufzuklären, auch was mit den Kindern passieren kann oder muss aus unserer Sicht. Und es ist uns immer ganz wichtig, an diesem Punkt dann schon festzuhalten, dass es eine sehr gut behandelbare Veränderung ist, so möchte ich es mal nennen. Es ist keine Erkrankung, es ist einfach eine Spaltbildung letztendlich, die passieren kann und wie Sie schon sagten, eine der häufigsten bei Menschen einfach ist.
Ja.
Und da kann man dann halt den weiteren Verlauf auch schon optimal planen, dass die Eltern auch nach der Geburt dann direkt mit ihrem Kind zu uns kommen und wir dann die weiteren Therapieschritte einleiten können. Und diese Kinder können dann auch werden ein ganz normales Leben haben. Das ist uns ganz wichtig, dass wir das dann schon früh dort mitteilen können.
Was sind denn die Ängste nochmal ganz kurz? Mit was für Ängsten kommen denn die Eltern? Was ist so die größte Sorge?
Naja, also Entstellung des Kindes natürlich. Das ist natürlich, wenn man das erste Mal sieht und vorher sich damit nicht beschäftigt hat. Das ist auch das Zweite. Sie fragten eben auch danach, wann kommen die Eltern zu uns?
Ja.
Eltern kommen dann auch manchmal, die keine Ultraschalldiagnostik vorher gemacht haben. Die kommen dann tatsächlich direkt nach der Geburt zu uns.
Ja.
Und das ist dann natürlich eine ziemliche, ja auch Überforderung. Würde mir, glaube ich, selber auch so gehen. Vorher damit nicht auseinandergesetzt. Dann die Geburt gerade erlebt und dann hat das Kind eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte oder überhaupt eine Spaltbildung. Das ist psychisch natürlich auch sehr belastend in dem Moment.
Ja.
Ängste sind dann natürlich Entstellung des Kindes. Kann es jemals sprechen, jemals schlucken? Wird es ein normales Leben haben? Sind damit jetzt auch andere Fehlbildungen zwingend verbunden?
Richtig,
ist das überhaupt vom Gehirn normal entwickelt?
Mhm.
Und das muss man sagen, ist eher die Ausnahme, dass da halt andere Fehlbildungen noch verbunden
sind. Das ist ja auch nochmal eine wichtige Botschaft.
Das muss man halt einmal, das schließen die Kinderärzte natürlich auch immer mit aus.
Ja.
Sowas kann im seltenen Fall einmal sein, aber die Regel ist eigentlich, dass dass das eine der häufigsten Fehlbildungen ist, auf diese Spaltbildung tatsächlich beschränkt ist. So.
Mhm.
Und das sind so die Hauptängste, die dann die Eltern natürlich auch umtreibt in dem Moment.
Und wie häufig kommt das vor, wenn wir immer sagen, es ist eine der häufigsten Fehlbildungen? Gibt es da irgendwie eine konkrete Zahl?
Ja, es ist unterschiedlich. Also bei uns hier letztendlich Europa ist es so 1 zu 500, 1 zu 600 von den Geburten her. Es gibt auch deutlich häufigere Populationen. Also die Genetik spielt da auch eine Rolle.
Ja.
Zum Beispiel in den indigenen Völkern, also die Indianer, also die Ureinwohner Nordamerikas, die haben tatsächlich 1 zu 250 oder noch häufiger Fehlbildung dann. Die Gene spielen eine Rolle. Jetzt so ein bisschen, was löst das überhaupt aus?
Genau,
ist
also woher kommt das? Ist natürlich auch eine Kernfrage.
Woher kommt das? Gene spielen eine Rolle, aber es ist nicht so, dass man da jetzt direkt einen Erbgang ableiten kann, dass man so sagt, okay, die Mutter hat sozusagen eine Spalte oder der Vater und dann ist es 50-50, dass danach das Kind, das ist auf jeden Fall nicht so.
Mhm.
Sie spielen eine Rolle, aber es gibt da keinen definierten Erbgang. Also jetzt auch wenn man vom Worst Case ausgeht oder ich möchte mal nicht, Worst Case ist auch schon bewertend, also letztendlich der Vater hat eine Spalte, die Mutter auch, und es gibt schon Kinder mit Spalten, dann werden dann nochmal schwanger, dann ist das, können sie das berechnen, das Risiko, und dann ist es bei ungefähr 30-36%.
Ja.
Also das ist, es spielt wie gesagt eine Rolle.
Aber es ist keineswegs ein Automatismus.
Es ist kein Automatismus, genau, und auch da würden wir auch dann Eltern in genetische Beratungen schicken, wenn sie das denn wünschen, also da kann man das auch weiter analysieren, wenn dort Elternteil zum Beispiel eine Spalte hatte, wie wahrscheinlich das nun ist, dass man jetzt das Kind auch eine Spalte bekommt im bestimmten Setting. Ansonsten spielen halt Umwelteinflüsse, das weiß man, eine Rolle. Zum Beispiel halt eine zunehmende Umweltvergiftung, in der das ja heute in unserer Zeit halt einfach auch eine Rolle spielt.
Ja.
Aber das wird dann halt sehr schnell auch schwammig von den Gründen her. Also letztendlich auch Entzündung in der Schwangerschaft oder überhaupt Unfälle in der Schwangerschaft. Also das sind so multifaktoriell, wie man dann so schön sagt.
Wie die Mediziner immer so schön sagen,
genau,
viele Gründe
spielen
zusammen. Was spielen ist mit Rauchen, Alkohol in der Schwangerschaft?
Genau.
Gibt es dazu Forschungen?
Ja. Auch spielt definitiv auch eine Rolle. Und die vulnerable Phase, also da, wo sowas auftreten kann, ist halt, oder da, wo man weiß, dass danach sich eine Spalte entwickelt, das sind eigentlich die ersten 3 Monate der Schwangerschaft. Also die 7. und die 12. Woche. Da vereinigen sich dann bestimmte Wülste im Gesicht beim Kind nicht richtig und dadurch kommt es dann zu dieser Spaltbildung letztendlich.
Mhm.
Auch eine beliebte Frage bei den Eltern, tut denen das Kindern das weh? Nein, das tut ihnen nicht weh. Man kann da normal anfassen, das ist normale Oberfläche, also normale Haut quasi auch in diesem Bereich der Spalte. Nur da hat einfach haben sich diese Wülste nicht richtig vereinigt. Es ist keine Wunde im eigentlichen Sinne. Den Kindern tut das nicht weh, man kann da anfassen, die haben auch normal Gefühl. Man muss nur einmal dann sozusagen dem Kind einmal wieder helfen, dass man durch eine Operation das vereinigt. Das ist dann Ziel dieser folgenden Schritte, die wir dann auch im Einzelnen immer mit den Eltern besprechen.
Genau, über die wir jetzt auch noch sprechen wollen. Ist das denn immer eine beidseitige Spaltung oder ist eine Spalte oder ist das einseitig? Was kommt da häufiger vor? Kann man das sagen?
Einseitig ist häufiger, ganz klar. Also die doppelseitigen sind seltener und erstaunlicherweise links häufiger als rechts.
Mhm.
Und,
aber auch da weiß man nicht, woher das kommt.
Nein, kann man nicht sagen. Also kann man sich philosophisch vielleicht drüber auslassen,
aber,
irgendwelche definierten Gründe gibt es da leider nicht.
Mhm.
Haben wir nicht verstanden und Jungs sind ein bisschen häufiger betroffen als die Mädels.
Okay.
Auch das hat man letztendlich nicht verstanden, warum das so ist, aber es ist so.
Okay, also die Zahlen sind eindeutig, aber man weiß eben, kennt die Ursache dafür nicht.
Genau.
Und
es gibt letztendlich, schön, wenn ich es unterbreche, aber
natürlich.
Es gibt letztendlich alle Verlaufsformen. Also es muss nicht immer eine durchgehende Spalte sein.
Ja.
Das betrifft ja die Lippe, den Kiefer, den Hart- und den Weichgaumen, also das, wo dann auch hinten sozusagen das Zäpfchen dran geht. Das wäre eine durchgehende Spalte, die kann auf der einen Seite sein oder doppelseitig.
Ja.
Es kann aber auch nur in Anführungszeichen die Lippe betroffen sein. Vielleicht auch nur mit einer Kerbe. Also da gibt es halt alle Ausprägungsformen. Es kann auch nur zum Beispiel der Weichgaumen betroffen sein.
Okay.
Der kann auch nicht ganz komplett gespalten sein. Also da gibt es quasi alles in diesem Spektrum, was man sich vorstellen kann. Ja, aber wie schon gesagt, die linksseitige durchgehende Spalte ist die häufigste.
Und die Kernfrage ist natürlich, was kann ich tun, wenn ich dann als Eltern das natürlich entdecke nach der Geburt oder vielleicht sogar schon vorher, dann in der Schwangerschaft, dass da die Indizien gibt, dass das so sein wird. Wie sieht der Behandlungsplan dann aus?
Letztendlich, diese Kontaktaufnahme zum Behandlungszentrum ist total wichtig, dass man auch da aufgefangen wird letztendlich und dass man da einmal in Ruhe auch mit den Eltern drüber sprechen kann, möglichst schon vor der Geburt. Wir machen das natürlich auch nach der Geburt, dass wir einmal uns die Zeit nehmen, alle Fragen dazu beantworten. Ziel dieser ersten Monate, der ersten Wochen ist halt ganz klar, dass das Kind ernährt werden kann.
Genau.
Das kann natürlich schlechter schlucken. Wenn man jetzt von einer durchgehenden Spalte ausgeht, ist der Weichgaumen auch betroffen, also da, wo hinten das Zäpfchen dran hängt. Können die schlecht schlucken, verschlucken sich, es kommt manchmal aus der Nase raus, ist irgendwie, und die müssen gedeihen. So, man kann das nicht gleich zu Anfang operieren, da ist einfach das Narkoserisiko viel zu hoch bei diesen Neugeborenen. Und es gibt dann halt einfach, statistisch hat man das gesehen, dass wenn die Kinder 5 Kilo haben, beziehungsweise 3 Monate, dass dann das Narkoserisiko deutlich sinkt und dann würde man als erstes die Lippe verschließen.
Nach drei Monaten. Oder wenn das Gewicht erreicht ist.
Genau.
Aber das heißt, bis dahin würde man ja sagen, das Kind muss ja gestillt werden oder es muss trinken.
Ja.
Und wenn das eben mit Schwierigkeiten verbunden ist, was gibt es da für Hilfsmittel dann auch?
Also gibt es dann, was wir regelmäßig machen, ist halt eine sogenannte Trinkplatte. Da macht man einfach wie beim Zahnarzt bei dem kleinen Baby dann schon so einen zahnärztlichen Abdruck mit so einem Abdruckmaterial. Das kennt, glaube ich, jeder, schmeckt so nach Pfefferminz vom Zahnarzt.
Genau.
Damit macht man Abdruck und daraufhin kann man so eine Trinkplatte herstellen.
Ja.
Und die hilft dem Kind letztendlich. Das ist dann mit anderen Hilfsmitteln, es gibt dann noch so spezielle Sauger, Habermann-Sauger und so weiter und auch mit einer guten Stillunterstützung, also Stillberatung.
Ist dann auch wichtig
genau,
in der Zeit.
Dass da die Eltern, also die Mutter in dem Fall auch gut beraten wird, mhm, und dass das Kind halt dann gut Milch zu sich nehmen kann, gut gedeihen kann.
Genau.
Und das ist halt sehr wichtig, dass sie da aus meiner Sicht eine Zentrumstruktur haben. Also jetzt bei uns im AK Nord sind dann halt auch Stillberater vor Ort, theoretisch sind die Hals-Nasen-Ohrenärzte vor Ort und ja, wir sind als MKG-Chirurgen vor Ort, die Kinderärzte die Kinderintensiv, wenn jetzt wirklich mal was Gravierendes sein sollte. Also von daher ist das wichtig, dass sie dann halt aus meiner Sicht
alle
Fachbereiche da sind und auch Erfahrung letztendlich mit dieser Behandlung von Spalten besteht.
Genau. Ja.
Ja, und nach 3 Monaten ist dann geplant so ein Lippenverschluss. Dann würde man nur in Anführungszeichen die Lippe erstmal versorgen, die Nase rekonstruieren. Das ist wichtig, dass sich das danach symmetrisch entwickeln kann. Das Kind wächst dann ja rasant letztendlich in dem ersten Jahr auch. Und den Gaumen geht man dann tatsächlich erst nach 9 bis 12 Monaten an. Mhm. Also da, warum macht man das dann erst? Man weiß, dass, also das Trinken klappt in der Regel erstaunlich gut in dem Moment, wo die Lippe zu ist tatsächlich.
Okay. Dann brauchen also die meistens auch gar keine. Nach 3 Monaten nach dem ersten Eingriff wäre das dann schon mal möglich.
Dann können die Kinder saugen mit der Lippe selber und dann spielt der Gaumen hinten, dass der noch gespalten ist, erstaunlicherweise auch gar nicht so eine große Rolle mehr. Die wachsen dann weiter und dann macht man den Gaumen in dem Moment, wo man weiß, dass bald die Sprachentwicklung einsetzt.
Ja.
Und das ist halt so mit 9 bis 12 Monaten. Und wir am AK Nord machen dann halt als letzten Schritt noch den sogenannten Hartgaumen zu. Das ist in dem Moment, wo die Oberkieferzähne, die Milchzähne durchgebrochen sind bei dem Kind. Da gibt es auch so bestimmte Untersuchungskriterien, die man sich dann nochmal anschaut. Und dann macht man eine letzte Operation noch, wo man den Hartgaumen dann.
Das ist dann in welchem Alter etwa meistens?
Das ist kurz vorm Abschluss des 2. Lebensjahres.
Ah ja, okay.
Da wird das dann nochmal verschlossen. Genau. Und dann ist man eigentlich, also dann ist äußerlich, ist sowieso nach dem ersten Eingriff gar nichts mehr zu sehen, aber dann ist, also nach 3 Monaten ist dann äußerlich davon wenig zu sehen, eine Narbe natürlich in dem Bereich. Und ansonsten sind sie danach dann, also nach 2 Jahren mit dieser Behandlung im Grunde genommen durch. Wir sehen die Kinder aber jährlich weiter in der Sprechstunde. Manche brauchen logopädische Unterstützung, dass man da halt nochmal ein bisschen mit hinwirkt, dass die HNO-Ärzte in die Ohren gucken, die sind manchmal nicht so gut belüftet. Also das erfordert so ein Zusammenspiel von vielen.
So eine Nachsorge auch.
Ja,
ist es denn immer mit einer Sprechstörung verbunden?
Nein, auf keinen Fall. Das kann man überhaupt nicht so sagen. Also manche brauchen da ein bisschen mehr Hilfe, ein bisschen Logopädie, weil sich die sich dann letztendlich mit dem Gaumen, mit dem Weichgaumen etwas schwer tun. Aber das kann man in wirklich 95% der Fälle durch eine konsequente logopädische Behandlung und Therapie auch sehr gut ausbehandeln. Und dass dann jemand, dass so eine wirkliche nasale Sprache, so wenn sie zum Beispiel Coca-Cola sagen, dass dann immer so Coca-Cola, also dass alles aus der Nase rauskommt von den Lauten her, das habe ich in den letzten 20 Jahren jetzt überhaupt gar nicht mehr gesehen. Das ist wirklich eine absolute Rarität heute. Das hat man früher viel gesehen.
Genau. Seit wann wird das denn so behandelt eigentlich? Seit wann gibt es diesen, sagen wir mal, Goldstandard, dass man doch so früh dann auch schon diese Eingriffe vornimmt?
Ja, das hängt natürlich auch mit der Narkoseentwicklung zusammen.
Genau,
also sehr viel früher hat man solche Eingriffe schrecklicherweise so um den letzten Weltkrieg noch rum in Lokalanästhesie gemacht. Also das bedeutet mit einer Spritze und die Kinder wurden dann festgezurrt für so einen Eingriff. Das darf man sich auch gar nicht groß vorstellen.
Nee.
Aber behandelt werden mussten sie ja. Diese ganzen Techniken haben sich dann so 60er, 70er, 80er Jahre so etabliert und seitdem werden die eigentlich so durchgeführt. Trotzdem, ich kenne aus meinem persönlichen Umfeld auch noch ältere Patienten, die dann halt so nach dem Ersten Weltkrieg, beziehungsweise Entschuldigung, Zweiten Weltkrieg behandelt wurden, die dann halt noch diese nasale Aussprache hatten. Aber das ist heute wirklich, sollte auch als absolute Rarität gelten.
Ja.
Und das ist auch unser Behandlungsziel, dass diese Patienten das nicht so erdulden müssen.
Aber ich kann mir vorstellen, dass die Eltern doch sagen, oh Gott, so eine Operation, so ein Eingriff bei einem Säugling, 3 Monate alt, unter Vollnarkose wird es ja dann gemacht. Wie riskant ist das?
Ja, diese Risiken sind natürlich da. Sie brauchen auch da ein erfahrenes Team einfach an Narkoseärzten, die das häufig machen. Und deswegen wiederum sind wir bei dieser Zentrumstruktur, dass das halt einfach wichtig ist, dass da eine erfahrene Ärzte sind, Narkoseärzte auch, die dann halt diese Kinder regelmäßig operieren, auch mit oder beziehungsweise mit betreuen. Und das ist dann halt gegeben. Ein Restrisiko besteht natürlich immer. Aber toi, 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 ich habe jetzt in 20 Jahren keine zum Glück keine größeren Komplikationen erlebt.
Ja.
Das soll auch so bleiben.
Bitte so bleiben,
das soll
bitte
so bleiben. Und auch mein Vorgänger, Professor Kreusch, hat das in seiner gesamten Laufbahn von über 45 Jahren nie erlebt. Also das muss man sagen, dass das standardisierte Eingriffe sind.
Ja.
Und wir halten uns auch an diese Regeln letztendlich. Also 5 Kilogramm 3 Monate.
Ja.
Dass dann halt erst der Eingriff durchgeführt. Und damit sind diese Risiken kalkulierbar. Und es sind dann in der Form Routine-Eingriffe und Routine ist gut, weil alles läuft nach Plan.
Ja, okay.
Alles läuft nacheinander und es ist nichts, was irgendwie unvorhergesehen davor kommt. Und wenn was unvorhergesehen passiert, müssen sie erfahrene Leute haben, die das ausgleichen können.
Und wie lange dauert dieser Routineeingriff?
Lippe jetzt, also der erste. Sind immer so eine Stunde ungefähr, ja, brauchen sie dafür.
Und wie läuft das handwerklich, wenn man das so erklären kann? Was macht man da?
Letztendlich müssen sie dafür sorgen, dass diese da ist ja Epithel, also eine Oberfläche ist da drüber gewachsen. Ja. Sie müssen erstmal tatsächlich einen Bereich entfernen, der dann so nicht hingehört. Diese Oberfläche gehört da ja so nicht hin.
Ja.
Sie müssen eine Wunde schaffen, also sie müssen tatsächlich einmal schneiden. Und dann gibt es ganz viele unterschiedliche Schnittmethoden. Das ist dann sozusagen unser ureigenstes Metier, wie man das jetzt in welcher Form am besten macht. Also da gibt es viele alte Chirurgen und auch neuere, die sich da sehr verdient drum gemacht haben. Herr Millar zum Beispiel Tennyson. Das waren alles so Chirurgen, die sich damit beschäftigt haben. Wie macht man es am besten?
Dass natürlich auch keine Narbe bleibt. Genau. Das ist wahrscheinlich das Ziel. Ne? Das ist eine
unauffälligste Narbe bleibt. Genau. Und das ist dann so unser Ding, mit dem man sich dann auch gerne, ich auch mit meinem Vorgänger gerne viel drüber unterhalte, was es
gerne
jetzt bei
diesem Kind. Oder was
genau, sie können das tatsächlich auch vermessen, also bei vielen Dingen wie bei dieser Technik nach Tennyson können sie es tatsächlich 1:1 vermessen.
Ja.
Das ist ganz erstaunlich dann immer, aber dadurch wird es halt auch vorhersagbar und das ist das Gute daran. Sie haben ganz klare Messwerte, die sie da abtragen können und damit die Lippe die gleiche Länge hat, dass sie nachher nicht eine eingezogene Lippe haben, das möchte man auf keinen Fall. Und dass dann irgendwie Zähne freiliegen, wenn die Lippe da gar nicht drüber geht. Das wird auch Karies bedeuten für die Zähne, weil die nicht benetzt werden. Also genau, ästhetisch ist eine Beeinträchtigung. Also alle diese Dinge, da machen wir uns natürlich viel Gedanken drüber, auch dass es möglichst symmetrisch wächst. Schwierig ist dann wirklich vorherzusehen, wie sieht das dann wirklich jetzt in 18 Jahren aus? Weil das ist ja das Ziel, dass sie irgendwie wollen, dass das Kind in 18 Jahren auch so gut aussieht, dass es, wenn Pubertät kommt und so weiter.
Natürlich, dass man es fast gar nicht, also möglichst gar nicht sieht, auch die zweiten Zähne da sind.
Genau, sozusagen. Man sollte es gar nicht mehr sehen. Und da ist halt diese Erfahrung, die von einem von Vorgängern, wie ich das jetzt auch erleben darf, im Nord von Herrn Kreusch, von Professor Kreusch weitergegeben wird, wahnsinnig wichtig einfach.
Ja.
Ne? Auch wenn sie die Techniken können. Trotzdem ist dieser Austausch untereinander sehr, sehr wichtig.
Kommt es denn vor, dass man nochmal nachoperiert in einem höheren Alter?
Also viele tatsächlich, wir haben jetzt gerade schon Pubertät angesprochen, also viele kommen dann nochmal mit 16, 17, die dann doch nochmal irgendwie eine Nasenkorrektur wünschen.
Mhm.
Das kann tatsächlich, oftmals ist das auch medizinisch begründet, dass sie auf einem Nasenloch zum Beispiel nicht gut Luft bekommen.
Ja.
Oder dass die Narbe dann doch über die Zeit verbesserungswürdig ist, sagen wir mal so. Das kann schon mal sein. Und dann sind das aber vergleichsweise kleine Eingriffe, sagen wir mal eine halbe bis dreiviertel Stunde. Manche wünschen tatsächlich eine komplett neue Nasenform, auch das kann man machen dann in dem Moment, dass man die komplett symmetrisch dann hinbekommt.
Okay.
Das sind dann längere Operationen, 3 Stunden, aber das, wie gesagt, das ist ein häufiger Zeitpunkt, 16, 17, 18, so Pubertät und so weiter, dass die nochmal kommen, mir gefällt irgendwie die Nase nicht.
Dann
können
ist es
Sie
aber eine sozusagen ästhetische Korrektur, alles andere funktioniert ja vorher.
Genau.
Ne?
Funktion ist dann, das muss auch gegeben sein, vorher schon, das ist eigentlich das grundsätzliche Ziel. Wir haben natürlich den Anspruch, dass es eigentlich so perfekt wird wie möglich. Wenn dann trotzdem jemand sich an der einen oder anderen Sache stört, dann muss man darauf eingehen, tun wir auch. Und dann wird das natürlich dann eventuell nachoperiert nochmal.
Ich kann mir vorstellen, dass die Dankbarkeit sehr groß ist. Oder wie ist das bei den Eltern auch, wenn die natürlich dann sehen, das ist so gut behoben worden, diese Fehlbildung?
Ja, ich glaube, das ist natürlich ein Teil, dass das die Eltern erleichtert, würde mich, glaube ich, auch erleichtern, auch in einer Zeit, wo Äußerlichkeiten ja immer eine sehr, sehr große Rolle spielen. In so einer Zeit leben wir ja nun mal.
Ja.
Zum anderen, was ich aber auch immer mehr erlebe, ist halt, oder was sehr, sehr wichtig ist, ist dieses Emotionale mit auffangen, dass man da nach der Geburt halt nicht so komplett auch alleine gelassen wird als Elternteil.
Ja, genau.
Und jetzt so ein Kind sozusagen hat, klingt jetzt ganz hart, aber dass da halt auch diese Ängste genommen werden, dass das ein planbarer Behandlungsverlauf ist und dass die Eltern dann halt auch in erfahrene Hände kommen, wo sie mitgenommen werden, dass das etwas ist, was gut und sicher behandelbar ist.
Ich glaube, das ist auch gut, dass wir das nochmal als Botschaft jetzt auch hier verbreitet haben. Wollen wir nochmal auf ein zweites Thema kommen, Schwerpunktthema.
Ja.
Ganz anders, auch nicht so schön, Mundhöhlenkrebs.
Ja.
Ne? Müssen Sie sich aber auch mit beschäftigen.
Müssen wir.
Da ist ja die Früherkennung, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und weil man es auch selber gar nicht so merkt. Ist das richtig?
Ja, ist tatsächlich so. Seit Jahrzehnten liegt uns das am Herzen, dass wir da auf diese Früherkennung einen großen Wert legen, weil uns das in der Behandlung dieses Krebses extrem hilft.
Mhm.
Wir sind jetzt irgendwie, ist was ganz Spannendes in meinem Fachgebiet. Wir waren jetzt bei ganz kleinen Kindern irgendwie. Jetzt kommen wir eher zu einem Thema, was tatsächlich so im letzten, im Übergang mittleres zu letzterem Lebensdrittel ist da so ein Häufigkeitsgipfel von diesen Erkrankungen.
Mhm.
Da ist es halt einfach, diese Früherkennung führt dazu, dass sie, wenn sie dann einen ganz kleinen Befund haben, den sie gut rausschneiden können, also entfernen können, das ist, muss man nämlich leider tatsächlich machen, eine bessere Art und Weise gibt es auch heute nicht dafür, dass sie dadurch einen Patienten extrem gut heilen können, mit sehr, sehr guten Aussichten. Deswegen ist diese Früherkennung einfach wahnsinnig wichtig. Wenn wir dann Patienten bekommen, die leider ein fortgeschrittenes Stadium haben, größeren Tumor oder Lymphknotenbefall, ähnliches, dann ist es häufig so, dass man den Patienten durch eine Operation nicht mehr heilen kann, womöglich. Mhm. Und leider sind die Pfeile, die wir dann sozusagen im Köcher haben, diese Erkrankung zu bekämpfen, sehr schnell sehr begrenzt. Es gab, vorletztes Jahr ist der Nobelpreis für diesen so eine bestimmte Immuntherapie vergeben worden. Das scheint ein Lichtblick zu sein. Das scheint auch für diese Tumoren gut anzusprechen. Aber auch nur als Unterstützende bei fortgeschrittenen Erkrankungen. Sonst hat man da wenig andere Möglichkeiten, den Patienten wirklich zu heilen von dieser Erkrankung. Was es halt umso wichtiger macht, Früherkennung.
Mhm. Woran erkenne ich das denn? Ja. Ich meine, oft wird es, glaube ich, beim Zahnarzt tatsächlich festgestellt, habe ich gelesen. Das sind dann weiße Flecken, glaube ich, auf der Zunge. Ne, die dann auffallen. Aber wie könnte ich das selber auch merken, dass da was nicht stimmt?
Also dieser weiße Fleck ist genau der richtige Punkt. Also nicht nur an der Zunge, das kann theoretisch an allen Stellen im Mund sein. Es gibt so, also Zunge ist davon häufig betroffen, aber auch diese letztendlich Gräben, so will ich es mal nennen, seitlich der Zunge. Wir nennen das Mundboden. Da guckt man selten hin, muss man sagen. Ja. Aber da kann sich sowas häufiger entwickeln oder auch an den Wangentaschen, also auf und außen im Mund, wenn man da weiße Flecken bemerkt, die länger als 14 Tage bleiben. Dann ist das etwas, was man untersuchen lassen sollte. Wie machen wir das? Im Zweifelsfall wird eine Probe daraus genommen. Ja. Klingt jetzt irgendwie gewaltig, aber letztendlich, die Patienten sagen mir immer, hat sich angefühlt, als hätte ich mir jetzt einmal auf die Wange gebissen oder auf die Zunge gebissen. Man nimmt da halt wirklich ein ganz kleines Stückchen von diesem Bereich, entfernt man, muss vielleicht eine kleine Naht machen, aber man hat dann tatsächlich die Sicherheit, dass es sich nicht um eine bösartige Veränderung handelt.
Ja.
Und deswegen sind auch die zahnärztlichen Kollegen so wahnsinnig wichtig für uns, weil die sehen die Patienten in der Regel viel, viel häufiger als jetzt wir als Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen.
Genau. Da ist es dann oft dann eben fast zu spät, oder ist es schon
Aber die sehen die regelmäßig auch in dieser Nachsorge, die sie normalerweise haben, vielleicht halbjährlich im Optimalfall.
Ja.
Und das sind die Kollegen, die da an vorderster Front sind und die wahnsinnig wichtig auch für uns sind, dass das frühzeitig erkannt wird. Aber wie gesagt, der weiße Fleck, der nicht wegwischbar ist und der länger als 14 Tage bleibt, den sollte man sich angucken und Risikofaktoren. Rauchen.
Das wäre die nächste Frage. Rauchen und Alkohol, wahrscheinlich
Rauchen
die Klassiker.
Die Klassiker, ja, leider muss man sagen. Das sind die Klassiker, auf die man achten muss. Und da, weniger rauchen, weniger Alkohol ist auch da die Botschaft.
Egal, worüber wir reden, das ist immer die Botschaft. Aber das kann man auch nicht oft genug sagen. Das ist nämlich, Bewegung fehlt dann immer noch. Ja. Aber das spielt in der Sache jetzt keine so große Rolle. Aber wie wäre denn der Eingriff dann, wenn Sie dann operieren?
Ja, hängt natürlich davon ab, muss ich einmal alles anschauen, wie ausgedehnt ist jetzt die Erkrankung. Das Ziel wäre, das an der Stelle, wo es aufgetreten ist, mit einem Sicherheitsabstand zu entfernen. Das ist eigentlich so die eigentliche Therapie. Und eine Ausräumung der Halslymphknoten vorzunehmen. Man weiß halt, dass dieser Krebs in die Halslymphknoten streut. Und deswegen sollte man das vorsichtshalber, auch wenn man in den Untersuchungen dort nichts gesehen hat, machen. Das ist auch die aktuelle Leitlinienempfehlung. Je nachdem, wie ausgedehnt dann dieser eigentliche Tumor, also dieser Krebs im Mund ist, muss man eventuell auch größere Teile vom Knochen tatsächlich mit entfernen. Gibt es aber mittlerweile sehr tolle, rekonstruktive, also wieder aufbauende Maßnahmen. Wir würden sowas, wenn zum Beispiel Teile vom Unterkiefer entfernt werden müssten, im Computer vorplanen, dass man da halt mit Knochen von anderer Stelle des Körpers, Wadenbein oder Becken oder Schulterblatt, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, dass man das halt möglichst symmetrisch, also möglichst so wieder aufbaut, dass man da nicht, auch ein häufiges Angst natürlich von den Patienten, sehe ich danach aus wie ein Monster. Tun sie nicht. Also man kann das durch diese Rekonstruktion wie so aufbauen, dass man symmetrisch ist, dass man letztendlich dann auch nicht wie ein Monster aussieht. Ist halt die große Angst, die da natürlich immer mitspielt.
Ja. Ja, vielen Dank schon mal. Warum sind Sie denn Arzt geworden und warum dieser Fachbereich? Sie haben Humanmedizin studiert und Zahnmedizin, also zwei Studiengänge.
Ja. Ich hatte ehrlich gesagt, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie ist ja so eine Schnittstelle zwischen Zahnmedizin und Medizin.
Ja.
Ich hatte das nie groß auf dem auf meinem persönlichen Liste, dass ich das, ich fand Chirurgie immer toll, deswegen bin ich auch initial in die Medizin gegangen.
Also erst das Medizinstudium, dann Zahnmedizin später.
Genau. Und ich habe eigentlich, das ist die Mundkiefer-Gesichtschirurgie im zweiten Semester in der Berufsfelderkundung kennengelernt. Ach so. Fand ich total spannend, auch diese Spanne von Patienten, von ganz jung bis ganz alt.
Haben wir ja gerade auch schon ein bisschen thematisiert, unterschiedliche Krankheitsbilder dann auch.
Ganz jungem Leben letztendlich, wo sie da mithelfen können, dass sie da möglichst in ein tolles und erfolgreiches Leben mit reinstarten und dann aber auch am anderen Ende sozusagen, wo sie schauen müssen, macht jetzt eine Operation Sinn, helfe ich den Patienten wirklich? Also diese Spanne hat mich total fasziniert und auch diese Rekonstruktionen, die man dort machen kann, das hat im zweiten Semester dazu geführt, dass ich das gemacht habe. Also
zum Glück für Ihre Patienten, würde ich sagen.
Danke.
Und was sind Ihre Hobbys? Also ich weiß, Sie haben 4 Kinder, da ist ja gar nicht mehr so viel Zeit wahrscheinlich. Ja. Das ist dann Hobby.
Jeder hat so seine Entwicklungsfelder, sagen wir mal so. Ja. Dazu zählen bei mir Hobbys. Nein, aber die 4 Kinder, die sind natürlich auch unser großes Glück. Aber die halten uns gut auf Track im Moment. Ich persönlich versuche noch immer so ein bisschen Tennis auszubauen für mich. Aber wie gesagt, man hat ja immer seine persönlichen Entwicklungsfelder. Da ist noch deutlich Luft nach oben.
Alles klar. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie hier waren und so gut aufgeklärt haben. Und hören Sie gern wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.
Danke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.